Staat und Religion sollen getrennt sein, so will es das Grundgesetz. Doch an vielen Punkten wird vor allem die katholische Kirche bevorteilt. Millionen und Abermillionen fließen pro Jahr in die göttlichen Kassen, bezahlt auch von Steuerzahlerinnen und Steuerzahler anderer Religionen und Konfessionslosen. Und das schon seit vielen Jahren. Der Wissenschaftler Dr. Carsten Freerk beobachtet diesen steten Geldfluss schon seit Jahren. Mit ihm möchte ich über das Verhältnis von Staat und Kirche aus fiskalischer Sicht sprechen.
Hallo, Herr Smetan.
Herr Dr. Freerk, von welchen Summen sprechen wir hier, die die Kirchen jedes Jahr von Bund, Länder und Kommunen bekommen? Lässt sich das in irgendeiner Weise beziffern?
Ja, wir müssen nur von vornherein davon ausgehen, evangelische Kirche und katholische Kirche werden in Deutschland streng paritätisch behandelt. Da wird also keiner bevorzugt oder benachteiligt, sondern was der eine bekommt, bekommt der andere nach den gleichen Regeln auch. Das geht zurück im Grunde auf den Augsburger Religionsfrieden. Und wir haben in Deutschland ja die einmalige Situation in Europa, dass wir zwei Glaubensbekenntnisse nebeneinander in auch vergleichbarer Größenordnung haben. Zurzeit haben sie beide ungefähr noch 30%. Und in sonst Europa haben sie im Norden eher eigentlich überwiegend oder beinahe ausschließlich evangelische Staatskirchen gehabt oder Kirchen und im Mitte und Süden katholische. Da ist Deutschland eine Ausnahmesituation in dieser Parität zwischen katholisch-evangelisch. Und wenn Sie mal alles beziffern, was die Kirchen bekommen, egal jetzt welche Rechtsträgerschaft, welche Rechtsvereinbarung und welche sonstigen Zuweisungen, was aus Steuergeldern für Kirchen, kirchliche Einrichtungen zugunsten der Kirchenmitglieder und so weiter alles finanziert wird, aus Steuergeldern kommen Sie auf eine Größenordnung von 19 Milliarden Euro pro Jahr. Da ist aber alles drin. Da ist jetzt drin wirklich auch die katholische Kita, wo die Kinder also im christlichen Sinne erzogen werden, über Konfessionsschulen, wo Religionsunterricht Pflicht ist. Also da ist auch alles drin, wo die Kirchen selber und die Kirchenmitglieder die Nutznießer dieser Einrichtung sind.
Das heißt, Kirchensteuer ist auch mit drin?
Nein, ist nicht mit drin. Kirchensteuer sind zurzeit rund 9,5 Milliarden. Und daran sieht man schon, dass die Kirchensteuer eigentlich nur ein Drittel ungefähr von dem bedeutet, was dann insgesamt im kirchlichen Raum unterwegs ist.
Wie kann das eigentlich sein, dass ein Staat Kirchensteuer einzieht, wo wir gerade bei diesem Punkt sind, wenn Kirche und Staat ja eigentlich getrennt sein sollen?
Ja, das ist in der Form, wie es in Deutschland erhoben wird, ein, das ist so ein schönes Wort, finanzverfassungsrechtliches Unikum. Dass ein Staat für eine Privatgesellschaft, denn egal, ob das nun Körperschaft des öffentlichen Rechts ist oder so genau, es ist ja im Grunde keine staatliche Einrichtung, die Kirchen. Und dass der Staat sich zum Büttel von Religionsgesellschaften oder generell von nichtstaatlichen Organisationen macht, das ist relativ einmalig. Denn es gibt so ansatzweise ähnliche Regelungen von Kirchensteuer in einigen Schweizer Kantonen. In Dänemark gibt es so ein bisschen in der Richtung auch was. Es gibt auch diese Kultussteuer, wie man sie nennt, in Italien und Spanien. Aber so massiv, wie es in Deutschland mit der Kirchensteuer ist, ist es durchorganisiert und von den Erträgen her einmalig in der Welt.
Ich habe in einem Beitrag des ARD-Magazins Panorama gesehen, dass eine Gemeinde in Bayern der katholischen Kirche unter anderem 4 Raummeter Buchenscheite Klasse A zu zahlen hat. Woher kommen denn solche Ansprüche und warum sind die im Jahr 2011 noch aktuell?
Das ist ein sehr spannendes Thema und daran lässt sich, glaube ich, das Verhältnis Staat-Kirche auch so beispielhaft illustrieren. Es wird immer behauptet, diese Leistungen, die von Kommunen oder auch Ländern, der Bund zahlt da nichts, sondern nur die Länder und die Gemeinden, Kommunen, dass das auf 1803 zurückgeht. 1803, kurze so historischer Rekurs, war der sogenannte Reichsdeputation Hauptschluss und dort wurden unter anderem also eine staatliche Neuordnung in Deutschland hergestellt, aus diesem mittelalterlichen Flickenteppich entstanden regierungsfähige, also politische Territorien. Vorher waren es, glaube ich, 350, danach waren es nur noch 35. Und da wurden auch die letzten 20 geistlichen Territorien der katholischen Kirche sozusagen verstaatlicht. Das heißt, deren Länder fielen als Ausgleich für Verluste der Territorialstaaten an Frankreich, linksrheinisch, an die Territorialstaaten, an die weltlichen Fürsten. Und dafür behaupten die Kirchen, bekommen sie heute noch Pachtersatzleistungen. Das ist völlig dummer Zeug, weil im Reichsdeputation Hauptschluss werden nur zwei Dinge verfügt als Ausgleich für die weltlichen Herrscher. Sie müssen die hohen Domkirchen erhalten, wo es denn welche gab. Und sie müssen den depositierten Bischöfen, so heißen die, bis zum Lebensende ad personam eine Apanage bezahlen. Danach nichts mehr. Dann war Schluss damit. Ja. Also es war die Klärung der weltlichen Fürsten, die ihre Brüder, Verwandten, das waren ja normalerweise auch alles Adlige, die auf diesen Bischofsstühlen saßen, nicht mehr in die politische Suppe hineinspucken lassen wollten. Das war 1803. Und dann läuft das in Ruhe weiter. Es war ja eine turbulente Zeit mit Napoleon und Kriege vorwärts und rückwärts und verloren und gewonnen. Und dann entstehen nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806 entstehen Königreiche in Deutschland. Bayern wird Königreich, Sachsen wird Königreich, Preußen wird Königreich von Preußen, vorher war es nur in Preußen, Hannover wird Königreich und so weiter. Und da setzt etwas ganz Spannendes ein, denn ein König wird anders legitimiert als ein Baron, ein Graf, ein Großherzog, der wird einfach ernannt oder bestimmt. Ein König muss intronisiert und gesalbt werden. Und das kann nur ein Bischof. Und damit, Rolle rückwärts, waren jetzt die Königreiche oder sahen sich veranlasst, wieder einen Bischof sozusagen zu ernennen und dann natürlich auch zu bezahlen, um eben ihre Nachfolger entsprechend den Regeln der Intronisation, wir von Gottes Gnaden, Einheit von Thron und Altar, das hinzubekommen. Und zum Beispiel der bayerische König, der wollte auch nur ein Erzbistum Bayern haben, denn mehr brauchte er nicht. Er brauchte ja nur einen Bischof, um gekrönt zu werden oder seinen Sohn. Und die katholische Kirche hat in dem Deal Alimentierung, das heißt Bezahlung gegen Legitimation des politischen Systems, durchgesetzt, dass die 7 Bistümer, die es vorher gab, auch weiterhin erhalten blieben und bezahlt wurden. Also finanziert worden.
Nun sind aber die Bischöfe...
Daher kommen die Bischofsgehälter.
Ja, aber nun sind ja nun die Könige in Deutschland ja auch schon seit fast 100 Jahren abgeschafft. Und inzwischen gab es auch 2 Weltkriege. Also müsste man doch davon ausgehen, dass es das nicht mehr...
Ja, ob der Ministerpräsident von Bayern nicht gesalbt und gekrönt wird, ich bin mir da nicht so sicher. Also nein, Sie haben völlig recht. Diese ganze konstitutionelle Verfassung, Einheit von Thron und Altar, wir von Gottes Gnaden, war 1919 beendet. Das war aufwendig. Im Grundgesetz wurden ja die Kirchenartikel Weimarer Verfassung übernommen. Und 137 sagt ja, es gibt keine Staatskirche mehr. Und 138, das ist jetzt der für uns spannendere Artikel, sagt, die auf Gesetz, Vertrag und besonderen Rechtstitel beruhenden Staatsleistungen werden abgelöst, also beendet. Die Grundsätze dafür stellt das Reich auf. Das war die Bestimmung 1919. Und diese Bischofsgehälter, die kommen aus diesen Vereinbarungen, Alimentierung gegen Legitimation. Und das zweite, diese Reichnisse, Holzreichnisse oder dass man da noch was bezahlt und hier was bezahlt, das kommt meistens aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Denn da stellten plötzlich die Kommunen und auch die Länder fest, es gibt eine bittermäßig große Armut. Und das Bürgertum war völlig überfordert, was man dagegen machen könnte. Gegen diese Armut, die teilweise durch die Kriege bedingt war, teilweise durch die Industrialisierung verstärkt und erzeugt worden war. Und da hat die Kirche sich angeboten zu sagen, die Armut ist ja keine wirtschaftliche Armut, sondern weil diese Werktätigen vom Glauben abgefallen waren. Stichwort innere Mission. Das heißt, es war das Programm, wir bringen die zum Glauben zurück und dann werden sie auch die wirtschaftlichen Nöte wieder verändern. Und dass die Kirche das dann tun konnte in ihrem Ansatz, dafür hat dann die bürgerliche Gemeinde gesagt, gut, wir stellen euch von einer Reihe eurer Unkosten, die ihr habt, die Kirche zu erhalten, das Dach zu decken, den Kirchturm zu sanieren oder auch fürs Feuer zu sorgen, fürs Holz zu sorgen, davon stellen wir euch frei. Die Sorge nehmen wir euch ab, wenn ihr euch uns von der Sorge der Armutsbekämpfung befreit. Das war auch wieder ein Deal. Und diese ganzen Vereinbarungen, die da waren, die sollten dann 1919, das sind die sogenannten Staatsleistungen, beendet werden, um dieses Programm in Deutschland, freie Kirche im freien Staat, komplette Trennung von Staat und Kirche, dann einfach auch verfassungsmäßig umzusetzen. Und wir haben heute den Zustand, dass der Artikel 138.1 Weimarer Reichsverfassung nach 92 Jahren immer noch nicht umgesetzt ist. Und die Bundesländer, außer Hamburg und Bremen, zahlen im Jahr aktuell 480 Millionen Euro an die beiden Kirchen. Für diese alten Rechtstitel, die aus feudaler, vordemokratischer Zeit stammen.
Gibt es nicht Politikerinnen und Politiker, die versuchen, das aufzugreifen, beziehungsweise da eine Änderung herbeizuführen?
Also das ist ein ganz betrübliches Teil. Also es gibt ja jetzt so diesen Begriff der Pastoraldemokratie für das deutsche so Verhältnis von Staat und Kirche. Und ich hatte Gelegenheit, so die letzten Monate mit mehreren Bundestagsabgeordneten, nicht CDUlern, also da gibt es für mich keine Gesprächspartner leider, aber mit den anderen Fraktionen zu reden. Und von denen traut sich so gut wie keiner, einen Namen nenne ich gleich, aber die anderen gehen nicht aus ihrer Reserve heraus, weil sie sagen, die Christen sind inzwischen in allen Bundestagsparteien, von der Linkspartei über die Grünen, SPD, FDP, so stark, dass jeder, der sich antikirchlich oder kritisch zu den Kirchen äußert, in der Fraktion ins Abseits gestellt wird und von allen Ressourcen abgeschnitten wird. Das ist also niederträchtig, was da im Palais, ich habe es an zwei Beispielen persönlich mitbekommen, wie die Christinnen in bestimmten zwei Parteien auf die Säkularen niedergehen, sie glauben es nicht. Und da gibt es nur einen einzigen, der sich auch zurzeit dazu äußert, das ist Rolf Schwanitz von der SPD, kommt aus dem Reich Plauen, aus dem Vogtland. Und der sagt, also als mir klar wurde, was hier in Sachsen passiert war, mit eben Religionsunterricht im Kindergarten und diese ganzen Dinge alles heraus, da ist mir das wirklich auf den Kopf gefallen, dass das Staat-Kirche-Verhältnis in Deutschland so grottenschief hängt. Und der thematisiert diese Themen, weil er sagt, mich kann keiner im Grunde brüskieren. Ich bin Staatsminister AD, Staatssekretär AD. Also wenn die jungen Kollegen sich da bedeckt halten müssen, okay, so ist die Situation, aber mich kann keiner beschädigen.
Das ist ein spannender Punkt, an dem ich gerne mal einhaken würde. Die Frage der neuen Bundesländer. In Ostdeutschland ist es ja so, dass lange Zeit gesagt wurde, dass die DDR die katholische und die evangelische Kirche sehr stark verfolgt hat, gläubige Menschen sehr stark verfolgt hat. Nun gibt es hier ja kein Problem. Nun gibt es hier aber ja so ein Revival der christlichen Kirchen, kann man sagen. Ja. Woran liegt?
Also ob die Kirchen tatsächlich erstarken, müsste man klären, worin ist es zu sehen, dass sie erstarken. Was sicherlich richtig ist, und deshalb habe ich vorhin gelacht, bei dem verfolgt werden, weil das so das Kirchensprech ist, wie man so sagt. Es war sicherlich so, dass in der DDR eine Religionszugehörigkeit oder auch eine aktive Christsein nicht berufsfördernd war. Das ist keine Frage. Da wurde man benachteiligt oder bekam keinen Zugang zum Studium und so weiter alles. Das ist also, steht außerhalb jeder Diskussion. Aber dass sie verfolgt wurden, das ist also schon mal eine große Legende. Denn zum Beispiel hat die DDR genauso wie in der Bundesrepublik die Staatsleistungen an die Kirchen weiterbezahlt. Bis 89, bis zum Ende der DDR. Und da sind jährlich im Durchschnitt 15 Millionen an Staatsleistungen bezahlt worden. Im Durchschnitt jedes Jahr. Das heißt, in der Zeit, der gesamten Zeit der DDR von 49 bis 89 sind 630 Millionen Mark DDR an die Kirchen bezahlt worden von der SED, will ich mal jetzt so etwas verkürzen. Und es gibt auch andere Teile, die theologischen Fakultäten sind erhalten geblieben. Der gesamte Grundbesitz der Kirchen, speziell der evangelischen Kirche, die katholische Kirche war ja immer etwas klein dort, ist niemals angetastet worden durch keinerlei Bodenreform. Das sind alles nur so einzelne Belege. Und dass es praktisch in dem Vorfeld von 88, 89 dann einzelne Pastoren gab, die in ihren Kirchen den Freiraum schufen und auch oppositionell waren gegen das System, speziell gegen die Stasi, ist auch keine Diskussion. Aber die Kirche selber als sozusagen Institution, als Apparat, als Kirchenbeamte hat absolut mit dem Staat zusammengearbeitet. Und jetzt kommt die Situation, genau wo wir in der Bundesrepublik, in der früheren, nach dem Nationalsozialismus suchten, die Alliierten, Leute, mit denen sie wieder was neu aufbauen konnten, demokratisch. Und die Kirchen haben einfach frech gesagt, wir haben mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun gehabt. Nichts. Und konnten auch tatsächlich eine ganze Reihe von Widerstandskämpfern benennen, dass aber 98% mitgelaufen waren oder sogar mitgearbeitet hatten. Das konnte man tunlichst also dann verschweigen. Und das Gleiche war im Grunde in der Situation die neuen Bundesländer. Die westlichen Politiker und Parteien brauchten DDR-Eliten, die unverdächtig waren. Und das waren die Pastoren. Und deshalb sind so viele Pastoren nach der Wende in die Politik gegangen. Weil das waren die unverdächtigen Osteliten, die man dort gefunden hat. Und deshalb ist es kein Zufall, dass also in Thüringen sowohl die Ministerpräsidentin wie also ihr Koalitionspartner von der SPD beides Pastoren sind oder ausgebildete Theologen. Das ist das Programm. Und die fordern natürlich wieder sehr stark die Zusammenarbeit von Staat und Kirche. Wenn Sie zum Beispiel den Dresdner jetzt Kirchentag nehmen. Normalerweise ist die Finanzierung des Kirchentages durch Land und Kommunen, also der staatliche Anteil, liegt bei 35%. In Sachsen, wo es nur 20% evangelische Christen gibt und wenige Katholiken, war der staatliche Anteil 60%. Und dann habe ich mir mal die Staatskirchenverträge angeguckt mit den Staatsleistungen und es ist auffallend, dass die Kopfzahlungen pro Kopf der Kirchenmitglieder in den neuen Bundesländern extrem von den alten Bundesländern nach oben abweichen. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel wird für jedes evangelische Kirchenmitglied 70,57 Euro vom Land an die Kirchen bezahlt.
Was ist das für Geld jetzt?
Das sind diese alten Staatsleistungen. Es ist eine aberwitzige Argumentation, die der erfolgt. Gucken Sie mal in den Staatsvertrag, Thüringen habe ich jetzt nicht zur Hand, aber in Sachsen beispielsweise. Da wird geschrieben, durch die Nationalsozialisten, die ja so kirchenfeindlich waren, und auch die DDR, die so kirchenfeindlich war, sind die altrechtlichen Verträge völlig abhanden gekommen und auch die Zahl der Kirchenmitglieder ist auf ein Drittel reduziert worden, der vorherigen Zahl. Und es ist eine neue Situation entstanden, sodass man das aber an ein neues Dauerschuldverhältnis stellen muss. Rein verwaltungstechnisch heißt das aber eigentlich, die alten Voraussetzungen für das Staatskirchenverhältnis gibt es heute nicht mehr. Aber die Kirchen und die ihnen gesonnenen Politiker, von speziell CDU, aber auch der SPD, haben das jetzt verdreht und gesagt, wir müssen das auf neue Grundlagen stellen. Und da ja in der DDR und dann auch bei Nationalsozialismus das alles so schief gelaufen ist für die Kirchen, gehen wir auf die alten Zahlen von 1928 und 1932 zurück. Das heißt, die finanziellen Vereinbarungen in den neuen Bundesländern wurden aufgrund der Situation der 20er, frühen 30er Jahre formuliert. Wie viele Konsistorialbeamte und wie viele Bischöfe es damals gab und so weiter und wie viele Pastoren besoldet wurden. Und auf der Grundlage wurde das neu berechnet. Es ist aberwitzig.
Es ist aberwitzig, da gebe ich Ihnen recht. Und aberwitzig ist es auch, wenn man sich beispielsweise anguckt, was in den nächsten Monaten auf die in Deutschland zukommen wird, wenn der Papst Berlin, Freiburg und Erfurt besuchen wird. Ja. Die Kirchen stöhnen schon jetzt unter großen Zahlungen, die für sie auf sie zukommen werden. Doch was müssen die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlen im Zuge dieses Besuches?
Also das Stöhnen habe ich bisher noch nicht gehört. Also es hat jetzt vorige Woche gerade eine Pressekonferenz gegeben, wo dann die Bischofskonferenz, denn die sind ja nun primär betroffen, die Evangelischen ja nicht, gesagt hat, der Besuch wird irgendwie zwischen 25 bis 30 Millionen Euro kosten. Das sind nur gerade 1 Euro pro katholisches Kirchenmitglied. Also das ist ein günstiger Preis, haben sie so behauptet.
Also 25 Millionen für,
25 bis 30
für die katholische Kirche, die das bezahlen muss.
Müssen diese drei Erzbistümer oder diese drei Bistümer aufbringen. Was auch Steuergeldern dazu beigetragen wird, für die ganzen polizeilichen Maßnahmen, für die Straßenverkehrsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen, die Zahlen gibt es nicht. Aber es gibt so Schätzungen aus der Vergangenheit, was ein Papstbesucher kostet in Bayern, dass die Aufwendungen aus Steuergeldern mindestens genauso hoch sind, wie das, was die Kirche selber bezahlen muss. Also kostet der Papstbesuch in einer Größenordnung zwischen 50 bis 60 Millionen Euro und das für 5 Tage.
Das ist ordentlich an Geld. Wie argumentiert denn die Kirche, dass solches Geld nicht vielleicht sinnvoller für Arme oder für Bildung ausgegeben werden
soll? Gar nicht, sondern die Kirche sagt, das ist doch noch günstig, denn der Weltjugendtag, der war ja auch nur 5 Tage, 6 Tage in Köln, der hat 120 Millionen gekostet. Also wenn wir jetzt im Grunde 5 Tage für den halben Preis kriegen, ist doch ein gutes Geschäft, ne? Die sind da völlig... Ja, wie soll ich sagen, nicht berührt davon, dass Leute eine moralische Frage stellen, indem sie sagen, für 30 Millionen nur Kirchengelder könnte man Armenspeisungen, könnte man Bildungsprogramme in Afrika und Asien fahren, womit Tausenden und Zehntausenden von Kindern und kranken Leuten und sowas geholfen wäre. Das versteht die Kirche nicht, weil sie unterteilt das in, hier ist eine Aufgabe, da ist eine Aufgabe und da ist eine Aufgabe. Und sie verbindet nicht die verschiedenen Aufgaben in ihren moralischen Qualitäten zueinander.
Wenn Kirchenvertreter auf ihre Zahlen angesprochen werden, dann argumentieren sie meistens damit, dass das Geld ja nicht nur für ihre eigenen Mitglieder aufgewendet wird, sondern eben für alle Menschen da ist. Können Sie das nachvollziehen? Lässt sich das anhand von Zahlen belegen?
Ja, das ist so eine der Legenden, die die Kirche natürlich immer erzählt, weil sie muss sich natürlich immer als selbstlos darstellen, weil das nach der Abgabenordnung von Gemeinnützigkeit, Selbstlosigkeit, Kirchenzwecke so gewünscht wird. Aber nehmen wir als Beispiel ein konkretes Beispiel Kindergärten. Für konfessionelle Kindergärten in Deutschland werden ausgegeben eine Größenordnung von rund 3 Milliarden Euro. Und jetzt die Behauptung, dort werden ja auch andere Kinder erzogen oder untergebracht. Aber meiner Erfahrung nach, wenn Sie ein Kind in einen konfessionellen Kindergarten geben, müssen Sie als Elternteil ein Revier unterschreiben, dass Sie sich einverstanden erklären, dass das Kind in der christlichen Konfession erzogen wird. Das heißt, es lernt die Kirchenlieder, es lernt über Gott zu sprechen, es lernt zu beten und so weiter alles. Das ist für einen Nicht-Konfessionellen, für einen Muslim, für einen Hindu eigentlich nicht erträglich. Eigentlich. Und deshalb ist diese Behauptung, wir sind doch für die Gesamtgesellschaft da, ist einfach schlicht eine Behauptung, die ein guter Lobbyist natürlich bringen muss. Die aber in der Form nicht zutrifft. Und Sie sehen es auch im Erzbistum Köln als Beispiel, da werden die Kindertagesstätten reihenweise geschlossen, weil die Zahl der katholischen Kinder ist ganz stark rückläufig. Und die katholische Kirche sagt völlig klar, warum sollen wir unsere Anteile, die wir noch zahlen, also die katholische Kirche zahlt im NRW 12% der laufenden Kindergartenkosten aus eigener Tasche, 88% werden von Land, Bund und bei den Kommunen finanziert und vom Elternanteil. Ja. Und da schließen die Kindergarten, die Kindertagesstätte einfach, weil sie gesagt haben, ist für uns nicht von Vorteil, nicht von Nutzen.
Das heißt, wenn das eintritt, was Sie immer in der Lobbyarbeit behaupten, dann ziehen Sie sich tatsächlich wieder zurück.
Ganz genau. Und Sie argumentieren auch unredlich. Zum Beispiel, es gibt so in den neuen Bundesländern, genau wie in den alten Bundesländern, einen gewissen Trend zu Konfessionsschulen. Das ist unbestritten. Auch in allen neuen Bundesländern werden Konfessionsschulen gegründet. Aber in den alten Bundesländern hat das eine ganz andere Begründung wie in den neuen Bundesländern. Denn in den alten Bundesländern ist es so, dass über die Konfessionszugehörigkeit, die als Filter gesetzt werden kann, um Schüler auszuschließen, und über das Schulgeld, was bezahlt werden muss, ein sozialer Filter da ist, Kinder aus schwierigen Verhältnissen, wie man heute sagt, Prekariat, und Migrantenkinder nicht auf diese Schulen zu bekommen. Das heißt, die haben eine soziale Selektion, die eben diese etwas schwierigeren Kinder aus diesen Konfessionsschulen raushält. Entsprechend sind natürlich die Lehrbedingungen an diesen Schulen günstiger und natürlich ist dann der Leistungsdurchschnitt besser. Und dann wird behauptet, sehen Sie, das Christentum hat doch ein besseres Teil, weil wir haben die besseren Schulergebnisse. Und dass jetzt auch Eltern, die mit der Kirche nichts mehr an der Mütze haben, denen aber der Bildungsaufstieg ihrer Kinder wichtig ist, diese soziale Selektion nutzen, um ihren Kindern einen Platzierungsvorteil zu verschaffen, das wird immer verschwiegen. In den neuen Bundesländern war es so in den 90er Jahren ganz stark, als wirklich so die Konfessionsschulen ins Kraut schossen oder sowas. Ja. Weil die Konfessionsschulen waren die Schulen, wo es keine roten Socken als Lehrer gab.
Das heißt, in denen?
In denen waren keine ehemaligen SED-Leute als Lehrer beschäftigt. Das wurde alles rausselektiert und da konnte man sich darauf verlassen, dass dort nur gutbürgerliche, freiheitliche oder wie man das bezeichnen will, Leute als Lehrer auftraten. Da stellte keiner unbequeme Fragen oder sowas. Ja.
Nun haben wir über die Sozialwirtschaft gesprochen. Nun ist die Kirche ja in ganz vielen Wirtschaftsbereichen aktiv. Es gibt Autoren, die von einem Konzern Kirche sprechen. Was ist denn damit gemeint?
Also Konzern Kirche, wenn der Begriff verwendet werden soll, halbwegs richtig ausdrücken, dass die Kirche eine Wirtschaftsleistung insgesamt bewegt in Deutschland, die einem Konzern ähnlich ist. Ich habe es mal für das Jahr 2000 berechnet, weil das eine sehr, sehr aufwendige Berechnung ist, das alles Zusammenfassung. Und da hatten diese kirchlichen Wirtschaftsbetriebe einen Umsatz von 130 Milliarden Euro im Jahr. Und das ist schon eine Konzerngröße. Aber der Konzernbegriff eigentlich beinhaltet ja, dass sie eine Zentrale haben, die diese Wirtschaftsaktivitäten steuert. Und das trifft eben für die Kirchen nicht zu. Weil die Bistümer und die Landeskirchen sind die obersten Entscheidungsgremien und die lassen sich nicht gegenseitig in die Karten gucken oder auch nicht im Grunde in ihre Entscheidungen hineinfunken. Und deshalb ist dafür sozusagen der Begriff Konzern nicht korrekt. Und der Finanzchef der EKD, der hat zu mir immer gesagt, der fragt, Sie haben vollkommen recht, wenn wir nur die Wirtschaftsleistungen nehmen, wenn wir die bündeln könnten als evangelische Kirche, dann wären wir eine Wirtschaftsmacht. Aber wir können es nicht, weil die Landeskirchen sich dem verweigern.
Warum tun sie das?
Weil jeder Bischof, jede Synode im Grunde verteidigt, was innerhalb des jeweiligen Territoriums an Einrichtungen vorhanden ist. Ne?
Kann man davon sprechen, dass sie dadurch sich selbst im Weg stehen oder ist das eigentlich etwas Positives?
Nein, die Kirchen sehen das sehr, sehr positiv. Weil ein katholischer Bischof hat eben in seinem Bistum dann auch die Zügel in der Hand, wer bei der katholischen Kirche beschäftigt wird, wer Vergünstigungen bekommt, wer in der Hierarchie aufsteigt und so weiter. Das ist, man hat die Steuerungshoheit. Denn es sind so viele, nur allein zum Beispiel bei Caritas Diakonie arbeiten über 1 Million Menschen. Wenn Sie jetzt noch die Kirchen selber nehmen, da arbeiten nochmal 400.000 Menschen. Und wenn Sie dann die Wirtschaftsbetriebe nehmen, da arbeiten nochmal 200.000 Menschen in diesem Bereich. Wenn Sie das sozusagen von einer Zentrale aussteuern wollten, können Sie eigentlich keine stringente Personalpolitik mehr machen. Da müssen Sie näher an den Menschen dran sein. Und diese Aufsichtsfunktion, zum Beispiel, dass in katholischen Einrichtungen, auch Wirtschaftsbetrieben, immer ein Katholik die Spitze hat, das könnten Sie nicht so klar durchsetzen, wenn Sie nicht die Kontrolle vor Ort hätten.